Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Sie hören nun aus dem Heiligen Koran die Verse 152 bis 153 der zweiten Sure, der Sure Barare.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر الصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق الله العلي العظيم.
Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Gedenket meiner, damit ich eurer gedenke. Und danket für die guten Gaben, die ich euch zuteil werden ließ. Seid nicht undankbar mir gegenüber. O ihr, die ihr glaubend wurdet, suchet Hilfe und Kraft in Geduld und Gebet. Gott ist mit den standhaft Geduldigen.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Einen schönen guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Die Sendungen des deutschen Programms können Sie jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit über die Frequenz 7300 kHz im 41 Meter Band empfangen. Unser tägliches Programm sowie unsere aktuellen Nachrichten, Interviews, diverse Programme und weitere Beiträge können Sie auch über unsere Webseite parstoday.com/de abrufen. Verehrte Damen und Herren, nun ein kurzer Überblick über unser heutiges Programm am Samstag, dem 19. Juni 2021, gleich dem 29. Chordot 1400 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werde ich mit den Nachrichten und ein Interview. Danach folgt die Sendereihe So wird gesagt. Anschließend hören Sie einen Beitrag unter dem Titel Was hat Corona alles mit uns gemacht? Teil 2. Wir wünschen Ihnen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten, zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Botschaft des Revolutionsoberhaupts anlässlich der epischen Präsenz des Volkes bei den Wahlen. Ibrahim Raisi gewinnt Präsidentschaftswahl in Iran. Und iranische Präsidentschaftswahlen. Iranerin bei Stimmabgabe im britischen Birmingham attackiert. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Botschaft des Revolutionsoberhauptes anlässlich der epischen Präsenz des Volkes bei den Wahlen. Das Oberhaupt der Islamischen Revolution hat die epische und freudige Präsenz der iranischen Nation bei den Wahlen vom 18. Juni gewürdigt. In einer am Samstag verbreiteten Botschaft anlässlich der epischen und freudigen Teilnahme an den Wahlen nannte das Oberhaupt der Islamischen Revolution, Ayatollah Khamenei, die iranische Nation den großen Sieger der Wahlen. Er unterstrich, dass keine Beschwerden über die Schwierigkeiten des Lebens, keine abweichenden Motive, um die Bevölkerung zu entmutigen, noch Faktoren wie die Gefahr der allgegenwärtigen Krankheit und einige Störungen in den ersten Wahlstunden die Entschlossenheit der Nation nicht beeinträchtigen konnten. An die Adresse der Gewählten in der hohen Verantwortung der Präsidentschaft oder der Mitgliedschaft in den Räten, sagte Ayatollah Khamenei, schätzen Sie die Gelegenheit, dem Land und der Nation zu dienen und denken Sie immer an Gottes Motive. Ayatollah Khamenei sagte dann an die Adresse der iranischen Nation, die epische und freudige Präsenz bei den Wahlen vom 18. Juni hat ihren Ehrungen eine weitere brillante Seite hinzugefügt. Unter den Faktoren, die die Wahlbeteiligung irgendwie hätten verringern können, war ihre spektakuläre Präsenz in den Wahllokalen im ganzen Land ein klares Zeichen ihrer Entschlossenheit und ihrer wachsenden Hoffnung auf den Urnengang. Der Oberhaupt der Islamischen Revolution stellte fest, der große Gewinner der gestrigen Wahlen ist die iranische Nation, die angesichts der Propaganda der feindlichen Söldnermedien und der Versuchungen der Kriminellen und Groller erneut ins Herz der politischen Arena des Landes aufgestiegen ist. Am Freitag, den 18. Juni 2021, fanden landesweit gleichzeitig die 13. Präsidentschaftswahlen, die 6. Wahl der islamischen Stadt- und Gemeinderäte, die Zwischenwahl der 5. Wahlperiode der Expertenversammlung sowie die Zwischenwahl der 11. Wahlperiode des Parlaments der Islamischen Republik Iran statt. Ibrahim Raisi gewinnt Präsidentschaftswahl in Iran. Sayed Ibrahim Raisi hat nach vorläufigen Ergebnissen des iranischen Innenministeriums die Präsidentschaftswahl 2021 in Iran mit mehr als 62% der Stimmen gewonnen. Der Vorsitzende der Nationalen Iranischen Wahlkommission, Jamal Urf, sagte heute, von 28,6 Millionen ausgezählten Stimmzetteln seien mehr als 17,8 Millionen auf Raisi entfallen, gefolgt von Mohsen Rezaei, der 3,3 Millionen Stimmen erhielt. Nasser Hemati erhielt 2,4 Millionen Stimmen und Amir Hussein Ghazizadeh Hashemi gewann fast 1 Million Stimmen. Urf sagte, er liefere keine genauen Zahlen, weil die Stimmenauszählung noch im Gange sei. Iranische Präsidentschaftswahlen. Iranerin bei Stimmabgabe im britischen Birmingham attackiert. Heuchlerische und konterrevolutionäre Elemente haben laut einem Diplomaten der Islamischen Republik eine Iranerin bei der Stimmabgabe in der britischen Stadt Birmingham angegriffen und schwer verletzt. Mehdi Hosseini Martin, der Geschäftsträger der Islamischen Republik Iran in London, postete am Freitagabend ein Video des Angriffs auf Twitter und schrieb dazu: Trügerische Anwärter auf Demokratie mit terroristischem Hintergrund und ausländischer Zugehörigkeit haben am Freitag in Birmingham eine Frau brutal verletzt, die nur zur Wahl kam, um ihr grundlegendstes Recht auf Selbstbestimmung auszuüben. Der Geschäftsträger der Islamischen Republik Iran in London erklärte weiter, die iranische Botschaft werde die Angelegenheit auf offiziellem Weg weiterverfolgen. Berichten zufolge erlitt die Iranerin eine Kopfverletzung. Die 13. iranische Präsidentschaftswahl fand am Freitag gleichzeitig im ganzen Iran und in 133 Ländern statt. Zarif Zubarel, JCPOA ist nicht neu verhandelbar. Der iranische Außenminister Mohammad Javad Zarif hat bekräftigt, der gemeinsame umfassende Aktionsplan JCPOA sei nicht neu verhandelbar und die einzige Möglichkeit, dieses Abkommen aufrechtzuerhalten und wiederzubeleben, bestehe darin, dass die USA ihre Sanktionen gegen Iran aufheben. Bei einem Treffen mit dem EU-Außenbeauftragten Josep Borrell am Freitag am Rande des Antalya Diplomacy Forums in der Türkei sprach Zarif über die neuesten Entwicklungen im Zusammenhang mit dem JCPOA. Zarif sagte bei diesem Treffen, das iranische Volk habe eine bittere Erfahrung mit der Verletzung der JCPOA-Verpflichtungen durch die USA unter dem ehemaligen Präsidenten Donald Trump. Der iranische Außenminister äußerte die Hoffnung, dass die aktuellen Wiener Gespräche zu Ergebnissen führen würden. Bei einem Treffen mit Venezuelas Außenminister Jorge Arreaza am Freitag in Antalya erörterte der iranische Außenminister auch die aktuelle Lage der bilateralen Beziehungen und Themen von gemeinsamem Interesse auf regionaler und internationaler Ebene. Zarif hob dabei die rechtswidrigen Behinderungshandlungen der USA bei der Umsetzung des JCPOA hervor und informierte seinen venezolanischen Amtskollegen über die jüngsten Ergebnisse der Wiener Gespräche. Der venezolanische Außenminister seinerseits sagte, die US-Sanktionen gegen sein Land hätten viele Probleme beim Beschaffung von Coronavirus-Impfstoff verursacht. Er lobte zudem die Hilfe und Unterstützung Irans für das venezolanische Volk in schwierigen Zeiten. Die Außenminister Irans und Venezuelas erörterten auch die aktuelle Lage im Irak und in Afghanistan sowie in den lateinamerikanischen Ländern. US-Finanzministerium gibt Sanktionsausnahmen für Handel mit Iran im Zusammenhang mit Covid-19 bekannt. Das US-Finanzministerium hat am Donnerstagabend Teheraner Zeit die Erteilung von Sanktionsausnahmen für Handel mit Iran im Zusammenhang mit Covid-19 bekannt gegeben. Laut einer gestern auf der Webseite des US-Finanzministeriums veröffentlichten Erklärung wurde der Iran ermächtigt, spezifische Maßnahmen zur Reaktion auf die Covid-19-Krankheit zu ergreifen. Nach der neuen Anordnung des US-Finanzministeriums werden Ausfuhren von Waren und Technologien, die im Zusammenhang mit der Prävention, Behandlung und Diagnose des Coronavirus verwendet werden, nicht mehr sanktioniert. Das US-Finanzministerium teilte außerdem mit, dass die Lizenz für bestimmte Transaktionen der iranischen Zentralbank oder der nationalen iranischen Ölgesellschaft National Iranian Oil Company umfasst. Im Januar erließ US-Präsident Joe Biden eine Anordnung, in der eine Überprüfung der Auswirkungen uni- und multilateraler Sanktionen auf den Kampf der Länder gegen Covid-19 gefordert wurde. In diesem Dokument wies Biden die Außen-, Finanz- und Handelsministerien und Unterabteilungen des Gesundheitsministeriums sowie die Agentur für internationale Entwicklung der Vereinigten Staaten, USAID, an, einseitige und multilaterale US-Sanktionen hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf den Kampf gegen Coronavirus zu überprüfen und zu beurteilen. Die ehemalige US-Administration unter Führung von Donald Trump hatte sich inmitten des Corona-Ausbruchs weltweiten Forderungen nach Aufhebung der harten Sanktionen gegen den Iran widersetzt. Obwohl die US-Regierung behauptet, dass der Austausch von Medikamenten und Lebensmitteln nicht sanktioniert ist, zögerten aber Banken und internationale Regierungen aus Angst vor möglichen Verstößen gegen US-Sanktionen, Finanztransaktionen mit iranischen Geschäftsleuten, auch bei Lebensmittel- und Medikamentengeschäften, durchzuführen. UNO. Israelisches Militär ist für die meisten Verletzungen der Rechte palästinensischer Kinder verantwortlich. Die Vereinten Nationen haben in einem Bericht vom Freitag das israelische Militär für die meisten Verletzungen der Rechte palästinensischer Kinder verantwortlich gemacht, es aber gleichzeitig vermieden, das Regime auf die schwarze Liste zu setzen. In diesem Bericht haben die Vereinten Nationen zwar die zahlreichen Fälle von Verletzungen der Rechte palästinensischer Kinder durch das israelische Regime aufgelistet, aber keine praktischen Maßnahmen erwähnt, um damit umzugehen. In dem Bericht heißt es, das israelische Militär war 2020 an den meisten Fällen von Kinderrechtsverletzungen im Westjordanland, im Gazastreifen und in Jerusalem, Al-Quds, beteiligt. In diesem Bericht äußerten die Vereinten Nationen ihre Besorgnis über den Tod und die Verletzung palästinensischer Kinder durch israelischen Beschuss und forderten Israel auf, Fälle zu untersuchen, in denen scharfe Munition verwendet wurde. Dem Bericht zufolge hat UN-Generalsekretär Antonio Guterres jedoch entschieden, dass das israelische Militär weiterhin nicht auf der schwarzen Liste von Ländern und Gruppen stehen soll, die Kinderrechte verletzen. Die Vereinten Nationen forderten auch das israelische Regime auf, die Administrativhaft von Kindern zu beenden und jede Misshandlung von Kindern während der Haft einzustellen. Die Weltbewegung zur Verteidigung der Kinder hatte zuvor erklärt, das israelische Regime habe zwischen 2000 und Oktober 2020 2100 palästinensische Kinder getötet. Mehr als 520 getötete palästinensische Kinder waren nach Angaben der Weltbewegung zur Verteidigung der Kinder unter 8 Jahre alt. Jeden Tag werden die unterdrückten Palästinenser unter verschiedenen Vorwänden vom Militär des israelischen Regimes getötet oder verletzt und verhaftet. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit meist klar bei Temperaturen um 28 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 26, Mashhad 27, Isfahan 28, Shiraz 31 und Bandar Abbas 33 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Shraga Elam, ein Schweizer israelischer Journalist, meint, dass sich die Sicherheitslage nach der Regierungsbildung in Israel sehr verschlechtert habe. Es drohte sogar Bürgerkrieg, sagt Herr Elam. Das ist das Thema unseres Interviews. Sie hören den zweiten Teil.
Wir haben aber auch aus den Medien erfahren, dass der amerikanische Präsident dem neuen israelischen Premierminister zu seinem Sieg gratuliert hat. Ist das nicht so eine Unterstützung für die neue Auflage der Regierungsbildung?
Ja, gewissermaßen, aber sehr symbolisch. Aber in der interne Konflikt in Israel spielt das eine untergeordnete Rolle. Also ich meine, die Anhänger von Netanyahu beziehungsweise Leute, die rechts stehen, da spielt das absolut keine Rolle. Und man sieht auch die Rhetorik, die sie brauchen, die zum Teil wirklich hirnrissig ist. Und sie sagen, ja, jetzt ist der Bennett da und der wird sich einfach nach der Pfeife von der Linke tanzen. Umgekehrt ist auch die Stimme, dass es jetzt ist eine extreme rechtslastige Regierung, was auch stimmt, die jetzt die Landschaft diktiert. Also es ist, der Druck ist, also die Erklärung von Biden ist nicht, es spielt in der innerisraelischen Politik nur eine untergeordnete Rolle bislang. Also die Spannung wächst eigentlich vom Tag zu Tag, und wie man der heutige Tag wird überleben, das ist auch nicht klar. Die haben mit dieser Parade, die zwar seit 30 Jahren gibt, wollen die Anhänger von Netanyahu und die Gegner von der Regierung, besser gesagt, sie wollen, haben die Regierung in eine unmögliche Situation navigiert, und weil sie jetzt geplant ist, eine Provokation. Man hat schon letzte Woche, sollte diese Parade stattfinden, man hat das verschoben, aber nicht aufgehoben. Jetzt gibt es eine neue Auflage, aber mit sehr viel Sprengstoff drin, und Auseinandersetzungen mit Palästinensern in Jerusalem sind praktisch vorprogrammiert, obwohl sehr viele Polizeikräfte am Ort sind und so. Und wenn das zu Ausschreitungen kommt, ist Hamas auch aufgefordert, weil sie drohen, dass wenn da zu Ausschreitungen kommt, werden sie anfangen, wieder Israel zu bombardieren. Und dann geht die ganze Geschichte wieder los. Und die Spannung ist, und israelische Militär ist in Alarmbereitschaft. Die Ägypter haben ihrer Seite Hamas-Führung gedroht. Falls sie werden Israel beschießen, wird Ägypten diesmal nicht intervenieren, und für einen Waffenstillstand zu erreichen. Also die Situation heute ist wirklich hochexplosiv. Und wie das auskommt, ist wirklich nicht gesagt. Weil einerseits, nochmal, also die Regierungsgegner, die möchten ihre Provokation haben. Und die werden alle Kräfte darauf einsetzen. Und Hamas, ihre Seite, will quasi nach wie vor das Bild, wir verteidigen Jerusalem, wir verteidigen Al-Aqsa, und sie werden auch entsprechend Anhänger in Jerusalem mobilisieren, um gegen die israelische Rechtsradikalen zu protestieren. Also es ist wirklich eine sehr explosive Situation.
Aber zu wessen Gunsten will Hamas einschreiten, intervenieren? Die Lage, wie Sie gerade beschrieben haben, ist unübersichtlich. Und es wäre gefährlich, wenn nun eine Partei oder eine Bewegung, eine Organisation außerhalb von Jerusalem da eingreift. Ich meine jetzt damit Hamas, weil was will sie erreichen und zu wessen Gunsten will sie intervenieren?
Ja, also man muss sehen, also Hamas hat sich sehr stark in der palästinensischen Bewusstsein, nicht nur, aber sehr stark, nach diesem Krieg mit Israel, der jüngste Krieg, etabliert. Wir sind Verteidiger von Al-Aqsa, wir sind der Verteidiger von Jerusalem. Und wir haben Israel dazu gezwungen, Konzessionen zu machen, und sie wollen, haben sie sich selber fast in der Situation manövriert, haben gesagt, ja, diese Parade darf nicht stattfinden. Jetzt ist das ein Machtspiel zwischen beide Seiten, Israel und Hamas-Führung. Wenn die israelische Regierung kann aus internen Problemen diese Parade nicht verhindern, und Hamas ist auch dann in einem Zugzwang, also muss dann, wenn er zu Ausschreitungen kommt, muss Hamas reagieren, um zu zeigen, wir sind die Beschützer von Jerusalem. Also eigentlich eine unmögliche Situation, völlig unnötig, und die Leute in Gaza haben schon genug gelitten bis jetzt, und das ist, wobei, das muss man schon sehen, es ist nicht so ganz einfach, weil Israel drängt Hamas in eine Ecke. Und bis jetzt werden auch Güter nicht so geliefert nach Gaza. Also die Belagerung ist strenger geworden, auch die Lieferung von Treibstoff und was weiß ich. Die Situation in Gaza, humanitäre Situation, ist hochdramatisch. Aber das Letzte, was man jetzt braucht, auch in Gaza, ist eine erneute Runde, die nur Leiden bringen würde. Hoffnung ist daran praktisch nichts. Und das ist, dass beide Seiten sind irgendwie zu Vernunft gefordert.
Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Meine Damen und Herren, es geht weiter mit einem neuen Beitrag aus der Sendereihe »So wird gesagt«.
Gesagt. Sie erinnern sich, ein Nichtstuer hatte Gott jahrelang um Reichtum gebeten. Als ihm nach einigen Jahren eine Kuh ins Haus gelaufen kam, schlachtete er sie und spendete von dem Fleisch an die Armen, aus Dankbarkeit für diesen Segen. Jedoch der Besitzer der Kuh verklagte ihn bei Prophet David. Dieser sagte zu dem Mann, der die Kuh geschlachtet hatte, er müsse den Schaden wieder gut machen. Der aber sagte, diese Kuh hat mir doch Gott geschickt. Jedenfalls überkamen Prophet David Zweifel und er verschob die Urteilssprechung. Hören Sie nun, wie diese Geschichte aus dem Masnavi von Maulana Rumi weitergeht. David zog sich zurück und betete bis zum Abend um Erleuchtung. Am nächsten Tag ließ er den Kuhbesitzer und den Nichtstuer kommen. Eine große Menschenmenge wartete gespannt auf das Urteil von David. Der rief den Kuhbesitzer herbei und flüsterte ihm ins Ohr, »Verzichte auf deine Kuh und schenke sie dem Nichtstuer.« Da rief der Kuhbesitzer wütend, »Ich soll ihm eine Kuh schenken? Was ist das denn für ein Urteilsspruch?« Da flüsterte ihm David erneut etwas ins Ohr. Du solltest ihm die Kuh erlassen, dann wird Gott auch deine Fehler verdecken. Da rief der Kuhbesitzer, ein Nichtstuer hat meine Kuh geschlachtet und nun will man, dass ich ihm die Kuh schenke. Welcher vernünftige Verstand akzeptiert ein solches Urteil? Da rief Prophet David ihn wieder zu sich heran und raunte ihm zu, Nun bin ich gezwungen, das zweite Urteil zu fällen. Er wollte es leise sagen, doch der Kuhbesitzer verlangte, er sollte das zweite Urteil laut sagen, damit alle es hören. Das zweite Urteil des David lautete: Nun, nachdem du deine Kuh nicht diesem Mann geschenkt hast, musst du ihm deinen ganzen Besitz überlassen. Der Kuhbesitzer dachte, es ist ein Witz und lachte schallend. Die Menschenmenge murrte. Keiner fand das Urteil gerecht. David sagte nun gerichtet an den Kuhbesitzer: Wenn du auch dieses Urteil nicht akzeptierst, so ist es noch schlimmer um dich bestellt, denn dann müsst ihr, du und deine Frau, diesem Mann dienen. Der Besitzer der Kuh war fassungslos. Die Leute begannen noch heftiger gegen den Urteilsspruch zu protestieren. Sie blieben auch noch, als der Kuhbesitzer bereits wütend nach Hause gelaufen war. Da sagte David zu den Versammelten: Ihr Leute, Gott hat mich über den Besitzer der Kuh aufgeklärt. Er und seine Frau waren einmal Sklaven des Großvaters des Mannes, der die Kuh geschlachtet hat. Damals waren sie noch nicht verheiratet. Ihr Dienstherr war gütig wie ein Vater zu ihnen. Er bat den Mann, die Sklavin zu heiraten und schenkte den beiden einen Teil von seinem Reichtum. Aber dieser Mann, der Kuhbesitzer, hat seinen Dienstherrn grausam umgebracht und dessen ganze Habe an sich gerissen. Danach hat er das Gerücht verbreitet, der alte Mann wäre verschollen. Er lebt heute von dem Reichtum dieses armen alten Mannes. Daher gehört alles, was in seinen Händen ist, in Wirklichkeit dessen Enkel, dem armen Nichtstuer, der immer Gott angefleht hat, er möge ihm mühelos Reichtum bescheren. Der Kuhbesitzer hat den Dolch unter einem Baum versteckt. Wir sollten hinausgehen und ihn ausgraben. Sie gingen also zu dem Baum und fanden dort den Dolch in der Erde zusammen mit dem Kopf des alten Mannes. Da wandten sich alle an David und baten ihn um Verzeihung, dass sie so voreilig ihn als ungerecht bezeichnet hatten. Der Mörder aber wurde seiner gerechten Strafe zugeführt.
حالا که می‌خواهیم چیزی به تو بدهیم، گیرت نمی‌آوریم. وای به روزی که بخواهیم از تو پس بگیریم. So hört sich unser heutiges Sprichwort auf Persisch an. Hören Sie die Geschichte dazu. Es war einmal eine große schwarze Ameise mit langen schwarzen Beinen, die es immer sehr eilig hatten. Ihr Name war Savory. Eines Tages hatte sie großen Hunger, aber weil sie es so eilig hatte, hatte sie alle Körnchen auf ihrem Weg übersehen. So entschloss sich Savory, die kleinen Ameisen zu besuchen und um Essen zu bieten. Sie rannte also zu den kleinen Ameisen. Die bewegten sich viel gemächlicher durch die Natur und fanden daher auch immer etwas zu essen. Sie hoben vieles in ihrem Bau für den Winter auf. An jenem Tag hörten sie eine Stimme: »Gibt mir bitte etwas zu essen, ich sterbe vor Hunger.« Es war Savory gewesen. Aber als die Ameisen aus dem Netz lugten, um zu sehen, wer sie da ruft, da war Savory schon wieder verschwunden. Die kleinen Ameisen sahen sich verwundert an und kehrten ins Nest zurück. Savory war schon ein ganzes Stück Weg weitergerannt. Als sie sich umdrehte, kehrt machte und wieder an dem Nest der kleinen Ameisen vorbeirannte und um Essen bat, ohne stehen zu bleiben. Die kleinen Ameisen hielten wieder vergebens Ausschau nach dem, der sie da gerufen hatte. Musik Eine der kleinen Ameisen sagte zu ihren Freunden, »Wer ist das bloß? Er ist hungrig und will etwas zu essen, bleibt aber keinen Augenblick lang stehen, damit wir ihn sehen und fragen, wie wir ihm helfen können.« Eine andere Ameise meinte, »Das ist bestimmt eine Savory-Ameise. Die sind alle so, die bleiben nie auf einem Fleck.« Da blitzte gerade die Savory-Ameise wieder an ihnen vorbei und rief ohne anzuhalten, »Um Gottes Willen, helft mir doch, ich bin hungrig.« Und schon war sie wieder verschwunden. Eine der anderen Ameisen meinte, »Wir müssen ihr helfen und ihr eines der Körner geben.« Aber eine andere fragte, »Und wie sollen wir das machen? Sie bleibt nicht eine Sekunde irgendwo stehen.« So berieten die kleinen Ameisen ruhig über die Savory-Ameise, während diese Ameise noch mehrere Male vorbeirannte und um Hilfe bat. Eine junge Ameise hatte schließlich eine gute Idee und rief, »Ich werde etwas unternehmen, damit diese Ameise ihre Eile vergisst.« Sie versteckte sich in einem Winkel und wartete darauf, dass dieser Wirbelwind von Ameise wieder vorbeirauscht. Im geeigneten Augenblick machte sie einen Satz, klammerte sich an dem Bein der Savory-Ameise fest und versetzte ihr einen heftigen Biss. Die Savory-Ameise schrie vor Schmerz und fiel zu Boden. Die anderen Ameisen kamen herbei und umringten sie. Da jammerte Savory, »Ich hatte Hunger und nun habe ich auch noch Schmerzen im Bein.« Die Ameise, die sie gebissen hatte, fragte, »Warum bleibst du nicht einen Augenblick stehen, damit wir dir etwas zu essen geben? Wir können dich noch nicht einmal anhalten, um dir ein Korn zu geben. Wehe, wenn wir eines Tages von dir ein Korn für das Korn zurückhaben wollen, das wir dir heute leihen.« Die Savory-Ameise wusste nicht zu erwidern, aber einer der Ameisen brachte ihr ein großes Korn. Seitdem sagt man also zu jemandem, der es bei allen Dingen eilig hat und sich Geld ausleihen will, aber nicht richtig der Sache nachgeht, »Nun, da wir dir etwas geben wollen, bist du nicht zu erreichen. Wehe an dem Tag, wenn wir es von dir zurückhaben wollen.«
Sie hören das deutschsprachige Programm aus Teheran. Verehrte Damen und Herren, wir laden Sie ein zu unserem heutigen Musikstück, vorgetragen von Sina Salak mit dem Titel Setore, der Stern. Weiterhin guten Empfang.
ترانه خیزد به کهکشان ها ز سینه باه آتشینی، فراز ایوان آسمان ها چه طرف بزمی چه سرزمینی. ندیده چشمی به دل نوازی، به دل فروزی، به فتنه سازی، که چشمه آفتاب تابد ز چشمه همچون تو بیقرینی. به دل نوازی نه دل ستانی، راشنایی نه مهربانی، به من گساری نه هم زبانی، به هم نوایی نه هم نشینی، نه روی شادی ز دوستانم، نه چشم مهری ز آسمانم، ز هر ستاره شود هر دم غمی کمی. دریچه ای از ترانه شاید به بزم زهره ناگر آید، دریچه ای دست رفتم چون این که بینی، ز دست رفتم چون این که بینی.
Es geht weiter mit unserem Beitrag unter dem Titel Was hat Corona alles mit uns gemacht? Teil 2.
Die Corona-Pandemie hatte zur Folge, dass überall auf der Welt Musikveranstaltungen abgesagt werden mussten. Es war ein großer Schock für alle, die als Künstler oder auf andere Weise auf dem Musiksektor tätig sind. Doch die Medien haben die Musik nicht im Stich gelassen. Vor einigen Monaten galt die Quarantäne als eines der wirksamsten Mittel zur Eindämmung der Pandemie, mit deren Eintreten niemand im 21. Jahrhundert gerechnet hatte. Während der Quarantäne war viel Betrieb in den Sozialnetzen und die Anwender versuchten die Zeit, in der sie das Haus hüten mussten, richtig zu nutzen und erträglicher zu gestalten, indem sie sich gegenseitig auf Lektüre, Musikstücke und Filme aufmerksam machten. Auch Künstler blieben nicht untätig. Sänger und Musiker, die, wenn Corona nicht gewesen wäre, in dieser und jener Stadt in einem Konzertsaal aufgetreten wären, nutzten die sozialen Netzwerke, um online ihre Anhänger musikalisch zu unterhalten. Eine interessante Kampagne war der Aufruf an Künstler, von ihrem Fenster oder dem Flachdach ihres Hauses aus Musik zu machen, ein Video von ihrer Vorführung ins Internet zu stellen und die Menschen, die zu Hause in Quarantäne waren, zu erfreuen. Nicht nur die Einkünfte aus Konzerten schrumpften auf ein Drittel, sondern auch der Verkauf von CDs mit Musik sank um ca. 11%. Aber auch die Gewohnheiten der Musikfreunde änderten sich. Laut eines Online-Musikunternehmens haben sie vor allen Dingen im Fernsehen und auf ihren Smartphones Musik gehört. Auch der Geschmack scheint sich geändert zu haben und das Publikum zieht inzwischen mehr als zuvor ruhige Musik vor. Wegen dem weitgehenden Verbot von Versammlungen treten inzwischen die Künstler über Twitter, Instagram und über weitere Kanäle direkt von zu Hause aus mit ihren Fans in Verbindung. Es wurden neue Einkommensquellen für die Künstler geschaffen, wie kostenpflichtige Livestreams. In China wurde ein Internetmusikprogramm entworfen, wo 80% der Künstler ihr Einkommen um bis zu 50% steigern konnten. Einige Künstler erklärten, dass sich ihr Einkommen auf diese Weise sogar verdoppelt hat. Für Musiker, Verleger und Produzenten haben sich also neue Möglichkeiten aufgetan, um mit ihrem Publikum zu kommunizieren. Das kann langfristig die Musikindustrie erhalten und das Einkommen von Musikern verbessern. In anderen Teilen der Welt können auf Plattformen Künstler nicht nur ihre Musik führen, sondern neben dem Kontakt mit den Interessenten auch Inhalte mit ihnen teilen. Daran verdienen sie zwar nichts, aber indirekt nützt es ihnen finanziell etwas. Während der Pandemie haben viele Musiker keine Alben, sondern Einzelmusikstücke, Singletracks, herausgegeben und sie im Cyberraum veröffentlicht. Die Geschichte der Tonträger hat bei den ersten Schallplatten begonnen, die nur ein Lied oder Musikstück aufnehmen konnten. Man versuchte, Tonträger mit mehr Speicherplatz zu entwickeln. Die Tonbänder. Dann kamen die Tonkassetten auf den Markt, die Aufnahmen von 60 bis 90 Minuten speichern konnten. Ihnen folgte die Produktion von Musik auf CDs, die wieder weniger Spiellänge hatten, nämlich 35 bis 40 Minuten. Und dann wurde eine digitale Möglichkeit entwickelt, mit der der Musiker sein Werk quasi in 3 Minuten dem Interessenten zur Verfügung stellen und dieser es aus dem Internet herunterladen kann. In einigen Teilen der Welt wurde der Musikindustrie dank starker finanzieller Unterstützung in etwa unter die Arme gegriffen, wie durch die Unterstützung von internationalen Organisationen, zum Beispiel die UMG, Universal Music Group Live Nation Entertainment, und von mächtigen Online-Vertrieben für Musik. Auch Abnehmer leisteten finanzielle Hilfe. Viele Musikvertriebe haben einen Mechanismus eingerichtet, mit dem Kunden Musiktalente finanziell unterstützen können oder ihnen in harten Zeiten die Gebühr für das Copyright zinslos vorgestreckt wird. Einige Regierungen haben auch Hilfspakete für alle Wirtschaftssektoren vorgesehen, die durch Corona Einbußen gemacht haben. Und viele, die in Kunst und Kultur und in den Medien beruflich tätig sind, haben auf diese Weise Unterstützung erhalten. Ardavan Jafarian, ein iranischer Musikproduzent, Verleger, Forscher und Direktionsmitglied im Internationalen Musikgremium der UNESCO, sagt mit Hinweis auf die ungünstigen Verhältnisse des Musikmarktes nach Ausbruch von Corona: Er sollte unter diesen Umständen zu den Pflichten einer Regierung gehören, Lehrer und Meister auf dem Gebiet der Musik zu unterstützen, die durch Schließung ihrer Ausbildungsstätten praktisch ihre Einkommensquelle verloren haben. Die Ausbreitung von Covid-19 hat viele auf der Welt völlig überrascht und kein Land war auf diesen ungebetenen Gast vorbereitet. Also sind es kurzfristige Strategien, die der gefährdeten Kultur- und Kreativwirtschaft zu Hilfe eilen müssen. Meiner Überzeugung nach müssen diese Unterstützungen bei den Musiklehrerinstitutionen und denen beginnen, die keine Live-Konzerte veranstalten können. Experten sehen voraus, dass die Musik nach der Corona-Krise einen großen Sprung nach vorne machen wird. Sie sagen, zwischendurch seien die Aktivitäten auf dem Gebiet der Musik zwar nach außen hin eingestellt worden, aber die Situation verberge in sich eine sehr gute Chance für die Künstler, Neues und Besseres zu kreieren. Die Kunst, hier speziell die Musik, wird, nachdem Corona erfolgreich bekämpft wurde, erneut eine Renaissance erfahren. Die Musiker sind vor Ausbruch der Corona im Laufe eines jeden Jahres vor allem mit der Planung und Veranstaltung von Konzerten beschäftigt gewesen und hatten weniger Zeit darüber nachzudenken, ihre Werke inhaltlich zu bereichern und zu verbessern. Sie hatten weniger Gelegenheit, den Publikumsgeschmack näher zu untersuchen und sich mit den Anhängern auszutauschen. Aber in der Corona-Zeit haben viele Künstler einen besseren Kontakt zu ihren Anhängern herstellen können und diese Kommunikation trägt dazu bei, dass sie den Widerhall ihrer Musik im Publikum besser kennenlernen. Daher wird sich ihre Kunst später qualitativ verbessern, was sich von alleine positiv auf die Musikwirtschaft auswirken wird. Natürlich kann es sein, dass einige dieser Künstler aus finanziellen Gründen mittlerweile einen anderen Beruf ergriffen haben und nicht mehr als Musiker tätig werden. Aber die professionellen Künstler werden sicherlich ihrer Tätigkeit auch in Zukunft nachgehen, und zwar noch ernster als vorher. Trotz aller positiven Maßnahmen auf dem Musiksektor wird es bestimmt in der Zeit nach Corona noch Probleme für die Live-Musikaufführungen und Konzerte geben. Es wird nicht so einfach sein, das Publikum zurückzugewinnen. Trotz der Impfungen und der Prognose, dass in absehbarer Zukunft ein Großteil der Bevölkerung gegen Covid-19 immun geworden ist, wird gemäß Umfragen die Hälfte der Bevölkerung vorläufig nicht zum Besuch von Kino- und Konzertsälen oder Open-Air-Konzerten nach deren Wiedereröffnung bereit sein. Das hat natürlich für die Künstler Folgen, denn 2/3 ihres Einkommens beziehen sie aus den Live-Veranstaltungen. Schließlich darf aber nicht vergessen werden, dass nach Ansicht von Ärzten Hoffnung einflößende, fröhliche und entspannende Musik dem Stress aufgrund der Pandemie entgegenwirken und das Immunsystem gegenüber Corona und anderen Krankheiten stärken kann. Wir sollten also diese Kunst nutzen. Thank you.
Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Meine Damen und Herren, wir sind am Ende unseres heutigen Programms angelangt. Über eine Kontaktaufnahme Ihrerseits würden wir uns freuen. Dazu stehen Ihnen unsere Mailadresse und unsere Postanschrift in Berlin zur Verfügung. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.